Verse 1 bis 10. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharaos zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, und ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Lasst uns beten. O himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus, unser ewiger Prophet, uns deinen Willen offenbart durch sein Wort und seinen Geist. Und so bitten wir, dass du uns deinen Geist gibst, den Geist der Wahrheit, damit er uns in das Wort leitet, in das Wort der Wahrheit leitet. Herr, hilf uns, diese Worte zu verstehen und diese Worte, Herr, anzuwenden. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Unser Abschnitt beginnt dort, wo der letzte Abschnitt geendet hat. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, wenn ihr da wart. Der Pharao hat versucht, das hebräische Volk loszuwerden. Er wollte die Juden vernichten. Und er hatte versucht, die Hebammen zu nutzen. Sie sollten die frisch geborenen Jungen alle umbringen. Aber sie hatten sich geweigert. Und deshalb hat er am Ende ein Gebot gegeben. Alle Ägypter sollen die Jungen der Israeliten, die frisch geborenen Jungen, in den Nil werfen. Und damit endet das erste Kapitel. Damit endet der erste Abschnitt in diesem Buch, das wir betrachtet haben. Aber damit haben wir den Hintergrund für unsere Geschichte. Wir sehen heute, wie ein kleiner Junge geboren wird. Und erst am Ende des Kapitels erfahren wir, dass dieser Junge Mose heißen soll. Am Ende werden wir auch sehen, was das für Parallelen zum Neuen Testament hat. Aber was wir hier sehen, ist erst einmal unscheinbar. Ein kleiner Junge kommt auf die Welt. Aber dieser kleine Junge, der auf die Welt kommt, wird der Mann sein, der Israel aus Ägypten führt. Wird der Erlöser für das Volk sein. Wir sehen eine ähnliche Geschichte in den Evangelien. Jesus, der unscheinbar geboren wird, wird am Ende der Erlöser seines Volkes. Wir betrachten also heute eine Geschichte, die uns auf das Evangelium, auf Christus hinweist und hinbringt. Und weil ich genau diese Parallele am Ende aufgreifen will, habe ich der Predigt den Titel gegeben, ein Kind ist uns geboren. Das sind die bekannten Worte vom Propheten Jesaja, der Jesu Geburt vorausgesagt hat. Ein Kind ist uns geboren. Und wir sehen in unserer Geschichte heute Morgen, wie Gott handelt und wie er anfängt, diesen Weg vorzubereiten für das Kind, was kommt. Wir sehen eine kleine, unscheinbare hebräische Familie. Und wir sehen, wie, obwohl es diese unscheinbare Familie ist, die keine große Chance hat, Gott mit viel Humor in den Alltag in Ägypten eingreift und seine Wege durchführt und sein Ziel verfolgt. Er greift ein, um Mose zu retten. Und dann sehen wir am Ende die Hinweise durch und durch im ganzen Kapitel auf den Erlöser, der wirklich kommt, der große Erlöser, nämlich Christus. Das sind die 3 Punkte, die wir betrachten wollen. Als erstes die treue Familie, als zweites der lachende Gott und als drittes der kommende Erlöser. Die treue Familie, der lachende Gott und der kommende Erlöser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man die Geschichte betrachtet, ist sie bekannt. Ich glaube, seit ich ein kleines Kind bin, habe ich die Geschichte immer und immer und immer wieder gehört. Und man denkt, man kennt alle Details und man weiß alles. Aber je mehr man sie studiert, umso mehr fällt einem auf. Deswegen lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen, die treue Familie. Und die Familie wirkt wirklich unscheinbar. Es wird kein Name erwähnt, kein einziger. Der Name, den Mose erhält, also Mose selbst, ist der Name, den er von der Tochter des Pharaos bekommt. Wir wissen noch nicht mehr, wie seine Eltern ihn genannt haben. Alles, was wir wissen, ist, dass der Vater aus dem Haus Levi stammt und dass die Mutter aus dem Haus Levi stammt und vielleicht sogar eine direkte Tochter Levis war. Wir sind uns nicht ganz genau sicher, aber was wir wissen, beide waren Israeliten, beide waren aus dem priesterlichen Geschlecht. Und wir wissen, dass beide ein Kind kriegen, ein Baby bekommen. Und wir wissen, dass es nicht ihr erstes Kind ist, denn es heißt hier davon, dass die Schwester am Nil geschaut hat, was mit ihrem Bruder passiert. Und später im zweiten Buch Mose sehen wir sogar, dass Mose einen Bruder hat, der 3 Jahre älter ist, nämlich Aaron. Das heißt, Mose ist wahrscheinlich das dritte Kind dieser Familie. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer die Personen sind. Wir wissen nicht, wer der Bruder ist. Der wird noch nicht mehr erwähnt. Wir wissen nicht, wie die Schwester heißt, auch wenn es höchstwahrscheinlich Miriam ist. Alles, was wir sehen, ist die Familie. Es geht nicht um die Namen, es geht um die Familie. Die kleine, unscheinbare Familie. Sie scheint unwichtig zu sein. Für Mose selbst, der seine eigene Geschichte erzählt, sind die Namen der Eltern nicht wichtig, weil es um was anderes geht. Es geht hier darum, dass diese Familie treu ist, dass sie ihrem Gott gegenüber treu ist. Die Frau wird schwanger und gebiert einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Wir wissen nicht wie, aber wir wissen, dass Moses Eltern es geschafft haben, ihn 3 Monate lang vor den Ägyptern zu bewahren. Wir dürfen nicht vergessen, das Ziel aller Ägypter war, die Jungen zu schnappen und in den Nil zu werfen, damit sie ertrinken. Es gab dieses Gesetz vom Pharao, aber die Familie hat es geschafft, sich zu weigern und ihren Sohn zu beschützen. Und die Begründung, die wir hier lesen, wirkt etwas komisch. Das heißt, und als sie sah, dass er schön war. Die Frage ist, hätte die Mutter Mose ertrunken und in den Nil geworfen, wenn er nicht schön gewesen wäre? Ich glaube, die Frage erledigt sich für selbst. Keine Mutter würde sowas machen. Ich glaube nicht, dass es um Schönheit ging, weil, wenn wir ehrlich sind, jede Mutter schaut das neugeborene Kind an und sagt, es ist schön. Weil das die Emotionen sind, das sind die Hormone, die dabei sind. Es geht um was anderes. Das hebräische Wort, was hier steht, ist eigentlich einfach nur gut. Sie sah das Kind an und sah, dass es gut war. Und Mose spiegelt hier die Worte wieder, die wir im Schöpfungsbericht finden. Gott hat etwas geschaffen und er sah es an und es war gut. Es war gut. Es war ein Geschöpf Gottes, der die Mutter in den Hand hielt. Ein Geschenk des Allmächtigen an die Familie. Und wir sehen, dass es gut war, weil Gott es geschaffen hat. Und deswegen, weil es Leben war, was Gott geschaffen hat, hat die Mutter das Kind bewahrt. Der Vater hat das Kind versteckt. Im Hebräerbrief heißt es, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Die Eltern haben Mose bewahrt, weil sie geglaubt haben. Sie haben darauf vertraut, dass das, was Gott sagt, wahr ist und richtig ist und dass man sich daran halten muss und dass die Gebote des Königs die Gebote Gottes nicht über den Haufen werfen können. Egal, was der König, egal, was der Pharao gefordert hat, Gottes Wort war wichtiger. Und ich denke, hier lernen wir etwas für unser Leben. Die Eltern wussten, dass sie dem Staat gegenüber eigentlich etwas Verbotenes tun, was Illegales. Sie verstecken ihr Kind. Und sie wussten, dass sie eigentlich dafür bestraft werden müssten vom Pharao selbst. Und sie wussten, dass wenn ein Ägypter herausfindet, was sie machen, dann haben sie Probleme. Aber all dieses Wissen war ihnen egal. Und es ist keine Aufforderung, gegen den Staat zu rebellieren, aber es ist eine Lektion, die wir lernen müssen, dass wir Gott immer mehr gehorsam sein müssen als den Menschen. Das Wort Gottes ist immer wichtiger als alles, was Menschen sagen. Und die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Neigen wir nicht oft dazu, bei weniger Druck schon nachzugeben? Vielleicht nicht Gesetze, die erlassen worden sind, aber Gruppendruck oder die Frage, was denken unsere Nachbarn über uns, wenn wir das so und so machen, wenn wir dies und das machen? Was sagen meine Klassenkameraden oder meine Freunde, meine Studienkollegen über mich, wenn sie rausfinden, dass ich Christ bin? Und manchmal können wir unsere Feigheit sogar geistlich anstreichen. Wir wollen die Leute ja fürs Evangelium gewinnen, also wollen wir nichts Verrücktes und Ausgefallenes machen. Wir wollen sie ja nicht abschrecken. Ich weiß, dass ich in den Gottesdienst gehen sollte, aber meine Familie ist zu Besuch, meine Freunde sind da und ich liebe sie doch und ich will doch lieber für sie da sein. Ich will doch kein Anstoß sein. Ich will doch nicht der komische Gastgeber sein, der sie alleine zu Hause lässt, nur um in den Gottesdienst zu gehen. Und vor allem, und das ist das wichtigste Argument, wir wollen ja keine Pharisäer werden, oder? Die das Gesetz mehr lieben als Menschen. Wir wollen doch die Menschen für die Gnade und die Liebe Gottes gewinnen. Ich würde sagen, am besten, wir hören auf, uns selbst anzulügen. Am Ende, alle diese Ausreden bedeuten nur, ich will den Menschen mehr gefallen als Gott. Ich will lieber das tun, was die Menschen vor mir fordern, was die Menschen von mir verlangen, als das, was Gott von mir verlangt. Wir wollen lieber die Erwartung der Menschen erfüllen als die Erwartung Gottes. Aber Moses Eltern waren bereit, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Ihre eigene Sicherheit, ihren eigenen Luxus, den sie vielleicht sogar hatten, um dem Gebot Gottes, um dem Gesetz Gottes, dem Wort Gottes mehr gehorsam zu sein als dem des Königs. Was wir sehen, ist eine unscheinbare Familie, die uns nicht bei Namen genannt wird, die irrelevant war für den Pharao wahrscheinlich, aber die für Gott wichtig war, weil sie treu war. Und die Treue dieser Familie hat dazu geführt, dass am Ende Mose, das Kind, was geboren wurde, das Volk aus Ägypten führt. Wir sehen eine treue Familie, die von Gott gesegnet wird. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, den wir betrachten wollen. Der zweite Punkt lautet der lachende Gott. Die treue Familie und der lachende Gott. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn man den Text genauer betrachtet, sind lauter lustige Details drin, die man eigentlich nicht überlesen darf. Wo man eigentlich anfangen muss zu lachen. Das Problem ist, wir überlesen die Details vielleicht schnell, weil wir die Art, wie sie berichtet sind, nicht gewohnt sind oder weil wir denken, wir kennen den Text. Aber was wir hier sehen, ist, dass Gott in das gewöhnliche Leben der Hebräer eingreift und das gewöhnliche Leben der Ägypter, aber er macht das mit viel Humor. Seht ihr, in Psalm 2 heißt es, wenn die Völker toben und sich die Nationen gegen Gottes Auserwählten erheben, dann sitzt Gott auf seinem Thron und lacht, steht im Psalm 2. Wenn die Menschen versuchen, gegen Gott anzukommen, sitzt Gott auf seinem Thron im Himmel und lacht über den Versuch, den die Menschen starten. Und genau dieses Lachen sehen wir. Das erste Detail, was wir sehen, ist der Nil. Der Nil, der Fluss, der durch Ägypten durchgeflossen ist, der Fluss, den der Pharao bestimmt hat für den Tod von Kindern, wird der Ort, den Gott für die Rettung eines Kindes bestimmt hat. Das Wasser, in dem viele Jungen sterben sollten, wird der Ort, in dem Mose überlebt. Seht ihr, Moses Mutter nimmt dieses Kästchen und bestreicht es mit Asphalt und Pech. Dadurch wurde es wasserdicht gemacht. So haben die Ägypter ihre Schiffe gebaut, mit denen sie über den Nil geschiffert sind. Sie haben Schilf geflochten und mit Pech und Teer bestrichen oder Asphalt. Und dann sind sie damit über den See geschwommen, über den Nil. Und das Wort Boot ist das passende Wort, denn das Wort, was hier für mit Kästchen übersetzt ist, ist eigentlich das Wort, was wir mit Schiff übersetzen sollten. Oder besser übersetzt, mit Arche. Das ist das Wort, was in der Bibel sonst nur für die Arche verwendet wird. Und zwar 5-mal, wenn wir 1. Mose 9 oder 8 bis 9 im Prinzip lesen, lesen wir von der Arche. Und hier wird das gleiche Wort benutzt. Wisst ihr, die Arche war der Ort, an dem die Menschen und Tiere bewahrt worden sind. Die Fluten von Wasser kamen, der Himmel brach auf, die Erde brach auf, alles war überflutet. Aber in diesem Kasten, das Noah gebaut hatte, haben alle überlebt. Und so auch hier. Mose liegt in seiner eigenen kleinen Arche. Mitten in dem Wasser, was alle anderen Jungen umbringen, liegt Mose und wird durch seine Arche von Gott bewahrt. Und somit macht Gott aus dem Ort, den der Pharao für tot bestimmt hat, einen Ort zum Leben. Wir sehen hier eigentlich schon die Parallele zu Christus. Der Ort, den die Menschen zum Tode bestimmt hatten, das Kreuz, ist für uns der Ort geworden zum Leben. Weil wir durch den Tod Christi ewiges Leben erhalten haben und seine Auferstehung. Der zweite humorvolle Detail ist die Tochter des Pharaos. Die Tochter des mächtigen Mannes des Landes weigert sich, die Befehle ihres Vaters auszuführen. Sie wusste, dass es ein Hebräer ist. Sie schaut den Jungen an und sie sagt, es ist einer der Hebräer. Das war wahrscheinlich ziemlich leicht zu erkennen, denn sie wurde am 8. Tag beschnitten. Aber die Königsfamilie selbst tut das Gegenteil von dem, was gefordert ist. Und hier geht es nicht um rebellierende Teenagerinnen oder um Doppelmoral innerhalb der Königsfamilie. Hier geht es um etwas anderes. Die Tochter geht baden, das war das Normalste, was die Damen damals gemacht haben vom königlichen Hause. Sie hatten viel Freizeit und hatten viele Diener und Mägde, die sind alle mitgekommen und man ist im Nil baden gegangen. Und man hat sich gut gehen lassen. Und auch dann sieht sie dieses Kästchen, die Arche, die in dem Wasser im Schilf rumschwimmt und sie lässt sie holen. Vielleicht hatte das Kind angefangen zu schreien und sie hat es gehört, wir wissen es nicht. Und als sie es bringen lässt und reinschaut, sieht sie diesen kleinen hebräischen Jungen. Und wir können uns nur vorstellen, wie Moses Schwester, wahrscheinlich Miriam, in sicherer Entfernung steht und wie ihr das Herz stehen bleibt. Von allen Menschen, die in Ägypten gelebt haben, muss gerade die Tochter des Pharaos Mose finden. Zu diesem Zeitpunkt hätte man mit dem Tod des Kindes rechnen müssen. Wenn die Tochter das gemacht hätte, was der Vater verlangt hätte, hätte sie den Kasten genommen und einfach umgedreht und das Kind in den Nil geworfen. Aber wir lesen, da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Sie sah einen hebräischen Jungen und hat ihn nicht umgebracht, gegen das Gebot ihres Vaters. Und wenn das nicht Ironie ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das nicht Gottes Humor ist, gegenüber dem, was der Pharao versucht hat, mit dem heiligen Volk Gottes zu tun, dann müsst ihr mir sagen, was es sonst ist. Die Tochter des hartherzigen Pharaos erbarmt sich über den Sohn der Feinde, in Anführungszeichen. So wurden sie zumindest gesehen, die Hebräer. Was wir sehen ist, Gott greift in die Geschichte ein und er greift ein mit viel Humor. Er dreht all das, was der Pharao sich ausgedacht hat, auf den Kopf und sagt, nee, du willst es so, aber so läuft es nicht. Mein Plan wird durchgeführt. Und dann zuletzt sehen wir sogar noch ein drittes Detail, das uns Gottes Humor zeigt. Die Frage ist, wer von all den Menschen in Ägypten wird am Ende Moses Amme? Also die Frau, die Mose stillt und aufzieht. Seine eigene Mutter, Moses Schwester, steht am Nil und beobachtet und dann zum richtigen Zeitpunkt versucht sie so ernst und neutral wie möglich zu bleiben und sagt, ah, du hast ein hebräisches Kind gefunden, soll ich eine hebräische Amme besorgen für dich? Natürlich, als die Pharaos Tochter ja sagt, holt sie ihre Mutter. Und das war nicht untypisch. Viele Hebräerinnen konnten stillen, aber hatten keine Kinder mehr zum Stillen, weil die ermordet worden waren. Also war es nicht untypisch, hebräische Frauen zu diesem Zeitpunkt zu benutzen. Aber keiner konnte wissen von denen aus dem Haus des Pharaos, dass es gerade Moses Mutter ist. Und als dann die Mutter von Mose kommt, sagt die Tochter des Pharaos noch, nimm das Kind mit und stille es mir, ich will dir deinen Lohn geben. Die Ironie ist nicht nur, dass Mose zurück in seine Familie kommt, an den Ort, wo er hingehört, um aufzuwachsen, wahrscheinlich so die ersten 7 bis 10 Jahre seines Lebens, sondern die Familie wird dafür bezahlt, ihr eigenes Kind zu erziehen. Okay, wir würden sagen, wir kriegen auch Kindergeld, aber es ist, glaube ich, eine andere Situation hier. Es ist kein Kindergeld, es ist die Ironie, dass die Familie, das Haus, was diesen Sohn eigentlich umbringen wollte, dafür bezahlt, dass er heranwächst und gesund und lebendig ist. Das ist der Humor Gottes. Der Pharao wollte die Israeliten auslöschen, aber die kleine, namenlose hebräische Familie wird am Ende vom Pharao bezahlt, um ihr eigenes Kind zu erziehen und großzuziehen. Wir sehen also eine treue Familie und wir sehen, dass Gott diese treue Familie segnet und das mit viel Humor. Wir sehen den lachenden Gott. Und zuletzt wollen wir den kommenden Erlöser betrachten. Wir sehen, am Ende wird Mose der Tochter des Pharaos gegeben. Oder es heißt, der Junge wird der Tochter des Pharaos gegeben, weil die Tochter nennt ihn erst Mose. Und sie nennt ihn Mose, weil sie sagt, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und damit deutet Gott schon etwas an, was geschehen wird. Die große Erlösung, die kommt. Mose wird nämlich derjenige sein, der am Ende das Volk aus Ägypten zieht. Also Gott zieht das Volk, aber Mose ist die Person, die Gott dafür nutzt. Er ist der Erlöser, den Gott bestimmt hat, damit das Volk aus Ägypten ins verheißene Land zieht. Aber besser gesagt ist Mose eigentlich der Schatten auf den großen Erlöser hin, der das Volk Gottes aus dieser Welt in die neue Schöpfung bringen wird und erlösen wird. Denn wenn wir in die Bibel schauen, wird Erlösung ganz oft mit dem Wort herausziehen in Verbindung gebracht. Die Psalmen schreiben davon, ich wurde herausgezogen aus der Grube, aus dem Schlamm, aus dem Morast. Christus, der große Erlöser, der später geboren wurde, ist derjenige, der uns herausgerissen hat, wie der Galaterbrief sagt, aus dem Zeitalter dieser Welt, aus dem bösen Zeitalter dieser Welt. Gott hat hier etwas vorgezeigt, was später in Christus erfüllt wird. Und die Parallelen sind nicht zu übersehen. Als Jesus geboren wird, kurz danach, also zumindest in den ersten 3 Jahren nach seiner Geburt, kommt ein anderer König auf die Idee, alle männlichen, frisch geborenen Jungen umzubringen, nämlich Herodes. Und er gibt den gleichen Befehl und sagt, jeder Junge im Alter von 0 bis 3 Jahren soll umgebracht werden. Und Jesus entkommt nur knapp. Jesus wird auch aus dieser Situation herausgerettet, weil seine Eltern gehandelt haben. Und auch dort finden wir wieder Humor und Ironie, weil der Ort, zu dem Jesus und seine Eltern fliehen, ist Ägypten. Der Ort, aus dem Gott sein Volk herausgerettet hat, ist der Ort, der seinen Erlöser vor seinem Volk, vor dem König des Volkes bewahrt. So wie Mose knapp dem Tod entkommen ist, ist Christus knapp dem Tod entkommen. Das ist eine ähnliche Situation, aber in beiden Fällen hat Gott seinen Plan durchgezogen. In beiden Fällen hat Gott seinen Sohn bewahrt, Mose und dann Christus selbst. Seht ihr, aber der Name Mose, dass er aus dem Wasser herausgezogen ist, sollte uns an noch etwas erinnern. An die Flucht Israels, die wir in einigen Wochen betrachten werden, als sie durch das Rote Meer gehen. Aus dem Wasser heraus errettet. Gott hält die Fluten des Meeres auf, damit Israel trockenen Fußes durchläuft. Und sobald die Armee des Pharaos drin ist, ertrinken sie alle. Und in dieser Geschichte dreht Gott den Plan des Pharaos nochmal um. Der Israel durch Wasser auslöschen wollte, wird von Gott durch Wasser ausgelöscht. Und genauso hat Christus uns herausgerissen aus dieser Welt und uns erlöst und zu Gottes Volk gemacht. Und eines sollten wir nie vergessen, und der Hebräerbrief deutet darauf hin, obwohl Mose der große Erlöser des Volkes war, hat selbst er auf einen noch größeren Erlöser gewartet. 5. Mose 18 sagt, dass ein größerer Prophet kommen wird. Jemand, der größer ist als Mose, der das Volk erlösen wird. Wenn wir diese Geschichte hier betrachten, dann dürfen wir nicht vergessen, trotz all dem Humor, den wir hier sehen und all der Treue, die von uns auch gefordert wird, dass es auf eine größere Geschichte hinweist, auf die große Erlösung in Christus, der uns herausgerettet hat aus den Sünden und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes, das Reich der Liebe. Und dieses Reich fängt nur an auf dieser Erde. Es wird vollkommen sein, wenn Christus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Und das ist die große Erlösung, auf die wir warten, die große Erlösung, die wir sehen. Lasst uns beten.